Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Schmidt gehört, unserem Marketing-Podcast. Unser heutiger Gast ist Thomas Müller-Witte, Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes, Regionalverband Frankfurt und der ASB Hessen Service GmbH. Hallo Thomas.
Hi.
Wir kennen uns schon seit über 30 Jahren, deswegen das Du. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ja in aller Munde ist, der Fachkräftemangel, den man aller Orten hört und spürt. Kein Geschäft von der Tanke bis zum Supermarkt, an dem man keine Schilder sieht, Personal gesucht. Woran das liegt, wie sich die Situation im sozialen Berufen wie im Rettungsdienst darstellt und was man dagegen tun kann, möchten wir heute diskutieren. Unter der provokanten Frage, kommt irgendwann keiner mehr, wenn ich die 112 anrufe?
Also im Moment kommt Gott sei Dank noch einer und ich glaube, das wird auch noch relativ lange halten. Wenngleich man schon sagen muss, dass die Zeiten mitunter ein bisschen länger werden können. Also es gibt Gegenden in Deutschland, wo der Rettungsdienst inzwischen so schlecht besetzt ist, dass es auch mal eine Stunde dauert. Das sind dann sicherlich aber auch wirklich Ausnahmesituationen. Insgesamt kann man sagen, ja, wir kommen. Manchmal halt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen später.
Jetzt ist es ja so, Personalnot entsteht ja, wenn man Personal verliert, was man nicht ersetzen kann. Oder wenn die Auftragslage steigt sozusagen. Die Auftragslage im Rettungsdienst ist natürlich was Spezielles, weil die heißt es ja, dass es entsprechende Notfälle sind, zu denen ihr gerufen werdet. Wie entwickeln sich denn die Zahlen bei euch im Rettungsdienst, jetzt mal auf Frankfurt gesprochen? Werdet ihr öfter oder weniger oft gerufen?
Also die sind die letzten Jahre stetig gestiegen und zwar massiv. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir eine wachsende Stadt sind. Jedes Jahr hat Frankfurt ein Bevölkerungswachstum und Rettungsdienst ist am Ende Statistik. Je mehr Menschen da sind, desto mehr passiert was oder desto mehr geht es eben schlecht. Und das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, die ärztliche Versorgung ist in den letzten Jahren sicherlich auch nicht besser geworden. Viele Menschen bekommen keine Arzttermine, kriegen keine Facharzttermine. Gesundheitliche Situationen werden dadurch eskaliert. Und irgendwann ist es dann so weit, dass man eben den Rettungsdienst braucht oder vielleicht nicht bräuchte, aber sich auch nicht anders zu helfen weiß. Also ich glaube, dass der ganz, ganz überwiegende Anteil der Anrufer das nicht aus Böswilligkeit tut, selbst wenn es vielleicht gar nicht zwingend notwendig ist, dass jetzt der Rettungsdienst in Erscheinung treten würde. Aber es ist einfach tatsächlich so, es gibt wenig Alternativen.
Ja, die Alternative wäre ja manchmal, dass die Leute sich selbst irgendwie in ein Taxi setzen und in ein Krankenhaus fahren. Aber das machen sie dann nicht, weil sie denken, mit dem Rettungsdienst sind sie schneller dran, ne?
Ja, das aber, die Situation in den Krankenhäusern ist ja ähnlich. Also wenn man ein Krankenhaus anrufen würde, würde man da vielleicht auch zur Auskunft bekommen, nee, jetzt gerade nicht, wir sind schon voll. Und wenn man die 112 anruft, kann man sich zumindest noch sicher sein, dass irgendeiner mal schaut und dann im besten Fall man auch einer ärztlichen Versorgung zugeführt wird. Aber ich persönlich glaube, es gibt ganz viele Aufrufe an die Bevölkerung, den Notruf gewissenhaft zu nutzen. Diese Aufrufe werden aber meistens auch nur von Leuten gehört und gelesen, die es ohnehin tun. Und den Teil der Bevölkerung, der das mit Gleichgültigkeit nimmt, den erreicht man wahrscheinlich sowieso nicht über diese Maßnahmen.
Wie ist denn die Personalsituation bei euch in Frankfurt so beim ASB?
Also man muss sagen, die ist in Frankfurt ganz generell nicht nur bei uns, sondern bei allen, die sich am Rettungsdienst beteiligen, mal ein bisschen mit der Ausnahme des staatlichen Rettungsdienstbetriebes schon sehr angespannt. Wir haben in Frankfurt natürlich, was die Einsatzbelastung betrifft, eine andere Situation als in ländlichen Gebieten. Frankfurt ist eine sehr teure Stadt zum Leben. Ist auch mitunter nicht leichter geworden, nach Frankfurt zu kommen. Also die Verkehrssituation ist an vielen Tagen angespannt. Wie zuverlässig der öffentliche Nahverkehr ist, kriegen wir auch alle regelmäßig mit. Hat ja auch was mit Fachkräfte- und Personalmangel zu tun. Und dazu kommt auch, dass viele Menschen, die dann von außerhalb nach Frankfurt kommen, so abgelegen leben, dass sie an das öffentliche Netz gar nicht gut genug angebunden sind. Und eine Wohnung in Frankfurt ist für viele, die in diesen Bereichen arbeiten, einfach nicht erschwinglich oder steht für die nicht in einem guten Verhältnis. Und viele Mitarbeiter kommen von außerhalb und das natürlich dann auch, ja, wenn man weiß, man fährt weiter, das ist jetzt auch nicht billiger geworden in den letzten Jahren und hat dann noch eine höhere Arbeitsbelastung als bei dem Arbeitgeber, den man quasi vor der Haustür hätte. Dann muss man schon sehr motiviert sein und Spaß an dem Job haben, wenn man das dann auf sich nimmt.
Also das heißt, die Situation ist im städtischen Raum in jedem Fall prekärer als auf dem Land.
Ja, Landrettung. Auf jeden Fall. Das ist, das sehen wir in ganz vielen Regionen, dass im ländlichen Bereich die Bereitschaft noch sehr hoch ist und auch der Mangel sich noch nicht so krass durchschlägt wie in den Großstädten. Also da, wo es wirkliche Personalmangelsituationen gibt, das findet im Allgemeinen in den Großstädten statt.
Was könnt ihr dagegen tun? Also was tut ihr, um neues Personal zu bekommen?
Naja, wir versuchen, die Rahmenbedingungen bei uns so attraktiv zu halten und auch im Vergleich zu anderen zu verbessern und damit erstmal die Grundlage für einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Wir haben in die Rettungswachen sehr investiert. Wir bauen gerade noch eine weitere neue Rettungswache. Da fließt unwahrscheinlich viel Geld rein in tolle, gute Arbeitsbedingungen. Jeder, der in die Rettungswache, die wir vor 2 Jahren fertiggestellt hat, kommt, sagt, das sind tolle Arbeitsbedingungen im Vergleich zu anderen Rettungsdiensten. Wir haben viel in den Fuhrpark investiert, in unterstützende Systeme. Wir waren die Ersten, die mit voll elektronischen Tragen gearbeitet haben und versuchen an der Stelle einfach unsere Attraktivität zu erhöhen. Das andere ist, wir versuchen über die sozialen Medien Personal zu gewinnen. Das ist in so einem umkämpften Markt aber auch etwas, was keine am Ende durchschlagenden Erfolge bringt, das muss man ehrlicherweise sagen. Über, ich sag mal, die klassischen Wege wie Arbeitsämter und, das braucht man gar nicht mehr versuchen. Das ist nicht mehr, also die Zeit kann man sich sparen, das führt zu keinem Erfolg. Und der andere Aspekt ist, es muss einfach mehr ausgebildet werden. Das ist teilweise etwas beschränkt durch die staatlichen Vorgaben, die in dem Bereich herrschen. Aber wir werden und haben auch schon unsere Ausbildungszahlen in den letzten Jahren stetig gesteigert. Wir werden noch viel, viel mehr ausbilden müssen und dann auch hoffen und schauen, dass wir die Leute in den Jobs halten. Es gibt neue Wettbewerber, das muss man auch sagen, Zeitarbeitsfirmen, die diese Personalnot nutzen und im Grunde dem Mitarbeiter bessere Konditionen bieten können als ein originärer Rettungsdienstbetrieb. Ich würde deswegen dazu trotzdem keinen raten, weil wer genau hinschaut, weiß auch, dass man da wenig Entwicklungsperspektiven jetzt hat. Ne? Diese Firmen sind wirklich nur da, um Personalmissstände oder Leerstände irgendwie aufzufüllen. An einer Weiterentwicklung der Mitarbeiter und einer Weiterqualifizierung sind die in der Regel nicht interessiert, weil es auch für sie keinen wirtschaftlichen Effekt hat.
Okay, also die Ausbildungsqualität ist in diesen Unternehmen dann eben unterrepräsentiert zu sein.
Die bilden ja gar nicht aus, aber okay. Also die kaufen die ausgebildeten Kräfte von den Rettungsdienstorganisationen quasi ein und beschäftigen sie dann. Und während wir vielleicht mit der oder demjenigen einen Personalentwicklungsplan machen würden oder was vorhätten, dass er sich weiterqualifizieren kann, zu einem Ausbilder zum Beispiel, zu einer Führungskraft, das ist bei so einem Zeitarbeitsunternehmen jetzt nicht nötig. Ne? Die brauchen keinen Wacheleiter, die brauchen auch keinen Ausbildungsleiter oder jemand, der Auszubildende qualifiziert, weil sie selbst nicht ausbilden und diese Funktionen sich in der Regel auch nicht verleihen lassen oder auch nicht verliehen werden.
Jetzt ist, um Nachwuchs zu finden, wenn man mal so an graue Vorzeiten zurückdenkt, also wir beide kennen das noch, Zivildienst, dann heute vielleicht das freiwillige soziale Jahr. Es war ja eigentlich immer ein gutes Reservoir, um Nachwuchs zu finden. Also auch welche, die das unter Umständen ehrenamtlich machen oder als Teilzeitjob nebenher. Das ist ja komplett weggefallen. Also da fehlt ein ganzes Reservoir an Nachwuchs, richtig?
Absolut. Also man muss auf der einen Seite sagen, wir haben ausreichend Bewerbungen für unsere Ausbildungsplätze, sogar viel, viel mehr, als wir einstellen können. Damit sind wir in dem Bereich, wenn man das Gesundheitswesen mal im Gesamten sieht, noch ganz gut dran. Also wenn man in Arztpraxen geht oder in Krankenhäuser und fragt, wer bewirbt sich denn noch um eine Ausbildung als Zahnarzthelferin oder als Arzthelferin oder als Pflegekraft, dann haben die auch bei den Ausbildungsplätzen viele unbesetzte Stellen. Das geht uns so nicht. Der Beruf im Rettungsdienst hat eine hohe Anziehungskraft, aber viele kommen mit dem Wunsch, das wohl nur übergangsweise zu machen, um danach ein Studium dran zu hängen. Und das ist natürlich, dann bleibt einem so jemand vielleicht noch als Aushilfskraft, aber das ist eigentlich ja nicht das Ausbildungsziel, was wir verfolgen. Wir wollen Menschen ausbilden und qualifizieren, die dann zumindest einige Jahre in diesem Berufsfeld bleiben und nicht bei der erstbesten Gelegenheit ein Studium aufnehmen. Der Zivildienst hat natürlich Menschen in diese Berufsfelder geholt, die dann da geblieben sind, weil sie auch Tätigkeiten verrichtet haben, die sie sonst vielleicht nie kennengelernt hätten. Und das fehlt uns natürlich massiv. Dazu kommt, dass im Zivildienst ja auch Menschen schon qualifiziert wurden, zum Rettungssanitäter beispielsweise. Diese Menschen, die schon eine Qualifikation haben und vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt sich wieder entscheiden, in dem Bereich aktiv zu werden, die haben wir jetzt nicht mehr oder die wachsen nicht mehr nach. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das freiwillige soziale Jahr ist für uns wichtig und es ist auch gut, dass man sich dazu entschlossen hat, die Mittel jetzt doch nicht zu kürzen, um die Zahl der freiwillig Tätigen nicht zu reduzieren, aber man muss auch sagen, das ist anders als beim Zivildienst oder wie das mit der Wehrpflicht war, wo jeder musste. Das sind Leute, die sich das in ihrer Lebensplanung so ausgedacht haben, da für eine bestimmte Zeit in einem dieser Bereiche tätig zu werden und oft schon auch darüber hinaus geplant haben. Sie bringen sicherlich einen kleinen positiven Effekt, aber das, ich glaube, richtig positive Effekte würde man nur erzielen, wenn man sowas wie eine Wehrpflicht in welcher Form auch immer, aber dass jeder ein Jahr für die Gesellschaft in irgendeine Funktion ausüben müsste, wieder einführt. Und ich glaube, vielen jungen Leuten täte das heute auch sehr gut.
So ein gesellschaftliches Jahr, ja, was ja immer diskutiert wurde und dann aber politisch auch wieder zermürbt.
Ja, die Frage, wie lange man sich das leisten können wird, darüber nur zu diskutieren. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was bevorstünde, wenn nicht sehr bald durchschlagende Erfolge erzielt werden. Wir alle haben am Beispiel unserer Großeltern, vielleicht auch unserer Eltern gesehen, dass eine gute medizinische und pflegerische Versorgung funktioniert und die nehmen wir als gegeben hin. Wenn sich das so weiterentwickelt, wie es im Moment aussieht, dann werden wir in wenigen Jahren feststellen, dass eben dann plötzlich nicht mehr jeder gepflegt werden kann. Und das überlasse ich jetzt mal der Fantasie der Zuhörer, was das dann im Zweifelsfall für den, der im Bett liegt und nicht mehr aufstehen kann, bedeutet.
Also im Hinblick auf den demografischen Wandel, in dem geburtenstarke Jahrgänge in der nächsten Zeit pflegebedürftig werden müssen und gleichzeitig die zurückgehenden Zahlen, die sich letzten Endes für diese Pflegeberufe oder für die medizinischen Berufe entscheiden wollen.
So ist es ja. Also und das Gap ist heute schon da, kann nur mit ausländischen Kräften im Grunde einigermaßen ausgeglichen werden. Und wenn noch weniger Menschen diesen Beruf ergreifen, dann es noch mehr zu Pflegende gibt, dann wird es irgendwann an einen Punkt kommen, wo es wahrscheinlich schwierig wird. Da würde ich sagen, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, da wird die 112 noch stabiler sein als die Verfügbarkeit von Pflegekräften.
Also heutzutage ist ja so, also viele junge Menschen, die stellen ja heute ganz andere Anforderungen an ihr Job, an ihr Berufsbild als früher. Also Stichwort Purpose. Heute sollte ja idealerweise alles irgendwie neben dem reinen Lebenserhaltungserwerb quasi auch noch irgendwie einen höheren Sinn haben. Da müsstet ihr eigentlich ganz oben auf der Liste sein. Ist das ein Thema bei euch? Spielt ihr das auch in eurer Kommunikation nach außen? Also die Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeiten im sozialen Bereich? Also jetzt nicht nur im Rettungsdienst, ihr habt ja andere soziale Felder, die auch besetzt.
Also das ist bei einer gemeinnützigen Organisation dreht sich am Ende ja alles um den Sinn, weil jede Tätigkeit, die wir verrichten, hat Sinn, und an der einen oder anderen Stelle könnte man das vielleicht in der Kommunikation auch noch stärker verarbeiten. Ich glaube, dass für die Menschen, die in diese Berufe kommen, dass bei der ersten Wahl sicherlich irgendwie eine Rolle gespielt hat, ob die es schaffen, diesen Sinn in ihren täglichen oder in ihren Alltag zu transportieren und sich das immer wieder vor Augen zu halten und bewusst zu machen, da bin ich mir nicht so sicher. Ich persönlich kann für mich sagen, die Tage oder die Zeiten, in denen ich selbst operativ tätig bin, und die geben mir am meisten im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit beim ASB. Und ich habe aber auch eine Antenne dafür, wenn jemand Danke zu mir sagt und weiß das zu schätzen. Und da geht vielleicht nicht jeder so bewusst mit um. Ich persönlich, für mich ist das eine wichtige Motivation. Ob das jeder, der in diesen Bereichen so sieht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass sich viele im Alltag irgendwann so in so eine Routine verfallen, dass sie das Gespür dafür verlieren und die Rahmen- oder Arbeitsbedingungen in all diesen sozialen, medizinischen Berufen sind ja durch den Fachkräftemangel unter anderem auch so schwierig, dass manchmal auch dann eine Frustration eintritt. Ja? Und, aber das Thema Sinn stärker in den Vordergrund zu stellen und stärker in der Kommunikation zu verarbeiten, das aus meiner Sicht, und das macht es dann zum Wortspiel, doch schon sinnvoll. Ja.
Wenn man dran denkt, Generation Z, wenn man mal in die Nachrichten guckt oder in YouTube oder so und sieht dann immer irgendwelche Gen Z-Influencer, die irgendwie zusammenbrechen nach einem 40-Stunden, nach einer 40-Stunden Arbeitswoche oder ähnliches. Wir sind jetzt beide auch schon etwas älter. Was würdest du sagen, haben sich die Anforderungen für Arbeitgeber da auch verändert, mit sag mal, dieser Generation von jungen Leuten umzugehen, und haben die andere Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit heutzutage?
Ja, also erstmal, wir sind etwas älter, aber wir fühlen uns ja noch nicht alt.
Langer Tag.
Und, ihr seht auch sehr jung aus.
Also, ja, vielen Dank. Also nur deswegen bin ich heute hierher gekommen, ja, um mir dieses Kompliment nochmal abzuholen. Also tatsächlich muss man sagen, was vor 10, 15 Jahren noch Alltag in dem Bereich war, dass man ständig über zu niedrige Löhne und finanzielle Rahmenbedingungen, die zu schlecht waren, diskutiert hat. Und das war wirklich Alltag. Das war also ein immer präsentes Thema. Jetzt gibt es sicherlich auch heute noch ein paar Menschen, die mit ihrer Vergütung unzufrieden sind. Aber wenn man das ganz objektiv vergleicht, werden inzwischen da wirklich sehr gute finanzielle Rahmenbedingungen angeboten. Und ich erlebe diese Diskussionen darüber jetzt nicht mehr regelmäßig. Also die Rahmenbedingungen, die finanziellen Rahmenbedingungen sind gut. Was wir sehr intensiv erleben, sind Diskussionen darüber, wie viel man pro Woche arbeiten sollte. Und da gibt es durchaus Menschen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben und dann zu mir sagen, Herr Müller-Witte, aber 30 Stunden in der Woche sind doch genug. Und das ist, ich sag mal, eine Haltung, die jeder für sich definieren kann, mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen. Ja, weil das
bei vollem Lohnausgleich, versteht sich
das,
aber. Ne?
Das geht natürlich nicht, aber so. Das ist den Menschen, glaube ich, auch in der Regel schon bewusst, dass es dafür dann keinen vollen Lohnausgleich geben kann. Ich weiß nicht, ich bin so aufgewachsen, dass man mir eingesetzt hat, dass wenn man kann und gerade wenn man jung ist und leistungsfähig ist, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr arbeitet und dann späterhin eher abfeiert. Ja, mhm. Ich befürchte, dass diese Generation irgendwann lernen muss, dass wenn man im Vorhinein abfeiert, dass man dann, wenn es zum Ende des Berufslebens geht, wahrscheinlich mehr arbeiten muss. Ob das im Hinblick auf die körperliche Konstitution und die Leistungsfähigkeit das bessere Modell ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber das ist tatsächlich, sind aktuell Themen. Und ich meine, hier kommen hier kommen ja verschiedene Entwicklungen zusammen. Wir haben heute schon 2-3 Mal das Wort demografischen Wandel in den Mund genommen. Also es werden in Zukunft weniger Leute arbeiten. Wie dann aufgehen soll, dass die, die noch arbeiten, auch noch weniger arbeiten können als die, die bisher voll gearbeitet haben und dann Rentner sind, das ist mathematisch, obwohl ich da jetzt kein Profi bin, glaube ich, nur schwer zu lösen. Und insofern glaube ich, aktuell hat man als Arbeitgeber gar keine andere Chance, als zu sagen, natürlich kannst du bei uns auch nur 30 Stunden in der Woche arbeiten. Aber wie das gesellschaftlich und mit den Sozialsystemen, die sich aus der arbeitenden Bevölkerung ja im Grunde schöpfen und die von der arbeitenden Bevölkerung bezahlt und finanziert werden, wie das funktionieren soll, mittelfristig, das erschließt sich mir noch nicht, aber das, da habe ich das Glück, dass ich das als Geschäftsführer beim ASB im Zweifelsfall ja auch nicht lösen muss. Wir müssen im Moment auf diese Wünsche eingehen, das tun wir auch. Wie diejenigen dann mit ihren Rahmenbedingungen zurechtkommen, das weiß ich nicht, das bleibt auch jedem dann am Ende selbst überlassen, aber tatsächlich, also wegen finanziellen Themen kommen die Leute wenig zu mir, sondern eher, wenn es darum geht, Arbeitszeit zu reduzieren.
Das heißt, ihr müsst aber schon auch darauf eingehen, in so einem umkämpften Arbeitnehmermarkt, dass im Prinzip...
Also okay. Wenn einer nur 20 Stunden in der Woche arbeiten will, ist besser als null. Mhm. Ja, und natürlich kann er bei uns auch 20 Stunden in der Woche arbeiten. Ich frage mich manchmal, wie dann, ich sag mal, das persönliche Lebensmodell aussieht. Ich fahre zum Beispiel gern mal im Urlaub. Wenn ich jetzt nur noch die Hälfte verdienen würde, dann wäre mir das nicht mehr so oft möglich. Und das muss aber dann, wie gesagt, jeder für sich entscheiden. Und die gesellschaftlichen Probleme, die durch, ich sag mal, diese Haltung nachgelagert entstehen, die gilt es von der Gesellschaft, von der Politik in Zukunft zu lösen. Und da bin ich sehr gespannt auf die Antworten.
Hat das Thema Bürgergeld eigentlich bei euch eine Auswirkung? Also spürt ihr solche Diskussionen auch? Man hört es ja hier und da, dass jetzt im Niedriglohnsektor der eine oder andere überlegt, Bürgergeld, weniger Arbeit, gleiches Geld oder keine großen Abstriche.
Also dafür muss man sagen, ist die Bezahlung im Rettungsdienst schon heute zu gut, als dass man das in irgendeiner Form vergleichen könnte. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der ASB Hessen Service GmbH, wo wir einen großen Bereich haben, der sich um Gebäudereinigung kümmert, da sind das schon Themen, ne, wo man im Zweifelsfall, wir zahlen da etwas besser als Mindestlohn, wo dann teilweise schon zurückkommt, ja, Bürgergeld besser, ne? Also oder Bürgergeld ist besser. Und das ist dann teilweise schon etwas verstörend, weil auch in dem Bereich mangelt es an Menschen, die arbeiten wollen.
Hm. Wie, ich sag mal, der Pool an Leuten, die bereits eine Ausbildung haben oder die vielleicht, wenn die jung in Ausbildung gehen, ist es sehr gut. Aber ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, Quereinsteiger für diesen Beruf zu begeistern, weil ich sag mal, es gibt ja auch verschiedene Leute auf einem Rettungswagen. Macht das denn in Richtung Personenkraftfahrer, da die Leute rüberzuziehen? Oder welche Potenziale bieten sich da für euch? Was habt ihr da zu bieten?
Ja, das versuchen wir auch. Menschen, die in solchen Berufsgruppen beispielsweise Kraftfahrer oder Zugführer tätig sind, dass wir denen die Möglichkeit geben, von uns als Rettungssanitäter ausgebildet zu werden. Wir tragen dann die Ausbildungskosten und zahlen auch eine Ausbildungsvergütung. Dafür muss man sich dann für einen bestimmten Zeitraum verpflichten, bei uns tätig zu sein. Und das ist noch ein relativ neues Angebot, da machen wir so unsere Erfahrungen. Da gibt es Leute, die gut durchkommen und dann anschließend auch in dem Bereich auch gerne arbeiten. Es gibt andere, die diesen Weg aber auch nicht schaffen. Ne? Also Rettungssanitäter-Ausbildung habe ich persönlich jetzt nie als besondere Herausforderung gesehen, aber es gibt schon auch Menschen, die sich mit so einer Ausbildung schwer tun oder auf dem Weg dann dahin feststellen, das ist doch nichts für mich, ne? Und dann das auch abbrechen. Aber das Angebot machen wir und es wird auch genutzt.
Jetzt sucht ihr ja auch ganz konkret, habe ich gehört, Freiwillige. Also Ehrenamtliche, so rum ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Was macht denn ein Ehrenamtlicher bei euch?
Naja, also ich sag mal, wenn man mit einer ganz niedrigen Qualifikation einsteigt, dann steht man irgendwo bei einem Konzert und ist da im Zweifelsfall Erste Hilfe zu leisten, ne? Oder am Sportplatz und ist dazu da, dann Erste Hilfe zu leisten, wenn sich jemand verletzt. Und dann kann man sich über verschiedene Stufen weiter qualifizieren, bis hin zum Rettungssanitäter. Und dann kann man auch im Rahmen eines Sanitätsdienstes oder im öffentlichen Rettungsdienst auch auf dem Rettungswagen eingesetzt werden. Man kann im Katastrophenschutz mitarbeiten, also dazu muss man nicht zwingend Rettungssanitäter sein, das geht auch schon vorher, man kann im Katastrophenschutz mitarbeiten. Und das waren sicherlich früher auch mehr Menschen, die bereit waren, sich ehrenamtlich zu engagieren, aber deswegen wollen wir an der Stelle ja auch weitere ansprechen, um, ich sag mal, unseren Pool zu verstärken. Aber es gibt durchaus nach wie vor Menschen, die sich ja auch in der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk oder wo auch immer engagieren und so dann eben auch bei uns.
Und was ist die Ausbildung, die man dann durchlaufen muss, um als Ehrenamtlicher bei einem Konzert tätig zu sein?
Also die Leute, die zu uns kommen, die kriegen erstmal so einen Grund-Erste-Hilfe-Kurs, ne, und lernen Wiederbelebungsmaßnahmen. Und dann gibt es einen Kurs zum Sanitäter, der ist dann schon relativ umfangreich mit 60 oder 65 Stunden etwa. Und da kriegt man, ich sag mal, ein sehr oberflächliches Wissen zwar, aber über, ich sag mal, die verschiedensten Einsatzarten und Notfallbilder, mit denen man in Berührung kommen kann, beigebracht. Und dann ist man in jedem Fall sehr qualifiziert dazu, dann auch Erste Hilfe, eine qualifizierte Erste Hilfe leisten zu können.
Man kann dies tun bei seinem Lieblingsstar, zu dem man keine Konzertkarten bekommen hat, um dann am Rand zu stehen, ja, und zuzusehen, nur halt ein bisschen anders angezogen. Ja.
Genau, und im Zweifelsfall muss man auch helfen und dann muss man die Aufmerksamkeit schon bei der Person, die Hilfe braucht, konzentrieren, aber das war bisher zumindest nie ein Problem.
Und nicht selbst in Ohnmacht fallen.
Ja, genau, das wäre auch ganz wichtig, ja, dass man irgendwie so eine gewisse Stabilität besitzt.
Um das jetzt nochmal abzurunden, also das heißt, also wir können zusammenfassen, dass heute auch und gerade, sag mal, in sozialen Berufen, die jetzt, sag mal, vielleicht nicht in der allerobersten Gehaltsgüte spielen, das ein umkämpfter Markt ist und ihr im Prinzip auch, sag ich mal, kommunikativ einiges tun müsst, um da, sag ich mal, euch in diesem Wettbewerb durchzusetzen. Ja. Und das geht ja dann wahrscheinlich rein über Bezahlungen, Arbeitszeiten hinaus, sondern im Prinzip wirklich alles rausstellen, was den Job im Gesamtpackage quasi ausmacht. Also genau. Individualisierungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, Selbstverwirklichung, übergeordneter Purpose und so weiter und so fort.
Ja. Kann man das so zusammenfassen? Muss sichtbar sein heute, ne? Und da helfen die sozialen Medien auf der einen Seite ungemein, aber man muss auch irgendeinen Content liefern, der nicht ermüdet. Und da gibt es in dem Bereich schon ein paar Dinge, mit denen man immer Menschen auch irgendwie begeistert oder interessiert. Neue Einsatzfahrzeuge zum Beispiel. Aber wenn es jetzt nur darum ginge, dann wird es vielleicht auch langweilig werden.
Was mir da immer fehlt, und den Bogen noch mal ein bisschen größer zu schlagen, und das liegt natürlich in keiner Verantwortung von irgendjemandem hier am Tisch, aber von der Politik. Ich finde, was die Politik an der Stelle versäumt, ist, das Ganze eben noch mal reizvoller aufzuladen, die Leute mehr zu sozialen Berufen oder zum Ehrenamt zu bewegen, wenn man ihm im Gegenzug dann ermöglichen würde, sei es ein paar Monate früher in Rente zu gehen oder einen Rentenaufschlag zu erhalten, also dass man eine Honorierung den Menschen gibt, die sich tatsächlich in sozialen und gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Berufen oder Tätigkeiten eben bewegen, hier eine entsprechende Anerkennung zu schaffen. Das ist was mir einfach komplett fehlt und wo ich, nachdem ich jetzt zugehört habe und die Diskrepanz in den nächsten Jahren eher noch größer werden wird, das wäre ja ein Hebel, an dem man ansetzen könnte.
Ja, tatsächlich ist es so, wenn es irgendwelche Auszeichnungen zu vergeben gibt, dass das, selbst wenn der Staat exakt diese Auszeichnung oder die Kommune die ein paar hundert Mal im Jahr verleiht, dass das schon Menschen bewegt und ihnen das auch irgendwas zurückgibt. Und diese Symbolik, glaube ich, muss sowohl der Staat als auch die betreffenden Organisationen müssen die beherrschen, um einfach auch diesen Dank zu untermauern und greifbar zu machen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir im Gesundheitswesen an ein paar Stellen genau die gleichen Schwierigkeiten haben wie die Wirtschaft. Wir haben in Deutschland unwahrscheinlich hohe steuerliche Belastungen. Mehrarbeit lohnt sich im Hinblick auf eine Steuerprogression in vielen Fällen gar nicht. Und auch in der Generation Z gibt es durchaus Leute, die bereit sind, mehr als 30 Stunden in der Woche zu arbeiten und im Zweifelsfall auch nochmal einen Extradienst zu machen. Die stellen dann aber auf ihrem Gehaltszettel sehr schnell fest, dass, wenn man bestimmte Grenzen überschreitet, dass der Staat dann exorbitant zuschlägt. Und das ist leistungsfeindlich. Also am Ende muss man auch sagen, das Thema Leistung, Leistungsbereitschaft, das ist nicht nur ein Thema, was es in privatwirtschaftlich geführten Unternehmen gibt. Das gibt es bei uns genauso. Insbesondere dann, oder wenn Menschen fehlen, wenn Menschen etwas mehr leisten sollen, dann muss man Anreize schaffen. Und da muss man sagen, ist die aktuelle Steuerpolitik, die wir haben, gibt keine Anreize. Sie verhindert, dass Menschen mehr tun. Und das wäre, also ich glaube, da könnte ich mich einreihen in all die Unternehmensvertreter und Unternehmerverbände, die in dieses Horn blasen. Das könnte ich genauso sagen. Also schön wäre, wenn der Mitarbeiter von dem, was er verdient, wenn er da einfach mehr übrig behalten würde. Und diese Diskussionen, an welchen Stellen überall noch abgezapft wird und wie viel Steuern es noch geben müsste und wie viel Sonderabgaben, die wirkt sich eben auch nicht leistungsfördernd aus, das muss man ganz klar sagen.
Und gerade in den essentiellen Berufen, ja, da ist es, glaube ich, Aufgabe der Politik, auch andere Anreize zu setzen, ja, wo man ja tatsächlich auch mit anderen Steuersätzen oder Steuerfreibeträgen oder mit was auch immer man ja auch zusätzliche Anreize schaffen könnte, damit sich die Menschen eben mehr für diese Berufszweige interessieren oder entscheiden, ja, und sie eben weiter fortführen und dann eben nicht ins Studium gehen und dann irgendwas anderes machen, genau, wieder, ja, oder sich doch zum Influencer erklären.
Dann machen wir es doch nochmal persönlich, Thomas.
Jetzt wird's persönlich.
Du warst ja schon immer, sag mal, ehrenamtlich dem Arbeiter-Samariter-Bund verbunden, daher kennen wir uns auch schon so lange. Also als ich seinerzeit Zivi war, warst du schon ehrenamtlich dort tätig. Mhm. Aber du kommst ja eigentlich aus der Finanzbranche, also quasi aus der Privatwirtschaft, vollkommen konträr, bist dann irgendwann aber, sag mal, gewechselt in die Geschäftsführungsposition beim ASB. Also so ein bisschen auch ein inhaltlicher Shift. Wie war das? Hast du das jemals bereut oder wie fühlt sich das an?
Na ja, gut, das sind zwei komplett, das muss man schon sagen, komplett verschiedene Arbeitsfelder. Ne? Das Leben in einem Konzern, in der Finanzdienstleistungsindustrie ist ein komplett anderes als beim ASB. Und beide Seiten haben ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Und es gibt natürlich manche Aspekte, die ich von früher auch ein bisschen vermisse. Ich war früher sehr viel unterwegs. So viel, dass es mir teilweise auch als Belastung vorkam, wenn man dann plötzlich nur noch regional oder leicht überregional tätig ist, dann fehlt einem vielleicht auch dieser Aspekt manchmal, weil einen das doch irgendwie auch ein bisschen in Bewegung hält. Und ich fange jetzt mal mit den negativen Dingen an, weil ich dann mit positiven aufhören kann. Und Wenn ich die Dynamik in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft vergleiche mit der, die wir in öffentlich finanzierten Systemen haben, dann ist das auch ein großer Unterschied. Und das ist auch etwas, was ich manchmal vermisse, dass einfach in diesem Feld, wo man so viel mit Behörden, so viel mit dem Staat zu tun hat, mit öffentlichen Finanzierungssystemen, alles ein bisschen schwerfälliger ist, als man das in der freien Wirtschaft erleben würde. Und das sind Dinge, die mich jetzt nicht frustrieren, aber über die ich manchmal schon nachdenke und da auch manchmal frühere Zeiten etwas vermisse. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben, wenn man da mal genau hinschaut, bei uns sehr flache Hierarchien. Wir arbeiten für uns dann doch wieder sehr konsequent und sehr effizient an Dingen, die wir auf den Weg bringen wollen, die wir verbessern wollen. Für uns als Organisation haben wir da nicht endlose Hürden aufgebaut. Auch die Abstimmung in einem Konzern ist manchmal schwerfällig gewesen. Und da sehe ich für uns isoliert, dass wir da manchmal tatsächlich sogar schneller handeln können. Und am Ende muss man sagen, gibt einem das, was man da tut und was man erreicht, ein gutes Gefühl. Es ist was Sinnvolles, man kann es oft auch greifen, wenn man einen neuen Rettungswagen beschafft, der besser ist als das, was wir bisher hatten oder was im Allgemeinen eingesetzt wird. Wenn wir eine tolle Rettungswache bauen, dann sind das Dinge, die greifbar sind und wo man nicht lange nachdenken muss, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Und das sind Dinge, die mich motivieren. Und wenn ich einen Einsatztag habe, dann schaffe ich sogar motiviert, um 5.30 Uhr aufzustehen. Das ist bei einem reinen Bürotag, wäre das eine Zeit, wo ich mich lieber noch einmal im Bett umdrehen würde.
Muss man für die Hörer vielleicht kurz dazu sagen, du bist ja neben deinen beiden Geschäftsführungsmandaten, findest du ja trotzdem immer noch die Zeit, tatsächlich auch mal selbst an der Blaulichtfront zu kämpfen sozusagen. Also du fährst in Frankfurt auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug regelmäßig, quasi um die eigene Ausbildungsqualifikation aufrechtzuerhalten, aber sicherlich auch um im Prinzip den Kontakt zu den eigentlichen Mitarbeitern und zu dem Geschehen draußen auf der Straße auch nicht zu verlieren, richtig?
Genau, und das mache ich zum einen, weil es mir große Freude macht, und auf der anderen Seite genau aus dem Aspekt, ich glaube, dass ich dadurch besser als andere was zu einer Weiterentwicklung des Systems und dieses Bereiches auch beitragen kann. Und an den Tagen, muss ich sagen, lerne ich auch unwahrscheinlich viel über die Beschaffenheit unserer Mannschaft, über die Beschaffenheit der Mannschaft unserer Wettbewerber oder Mitbewerber, wenn man das mal so sagen will, und kann daraus natürlich auch Rückschlüsse zu unserer Positionierung ziehen. Aber ganz stark im Vordergrund steht für mich auch, dass ich glaube, dass man ernsthaft nur Dinge verbessern kann oder besser machen kann, wenn man sie versteht. Und dazu gehört auch mitzuarbeiten und sich mit in den Themen zu engagieren, für die man steht, die man vertreten soll und muss nach außen. Und deswegen mache ich das tatsächlich auch besonders gerne.
Und zudem betreibst du ja auch noch Marketing in deiner Eigenschaft als Geschäftsführer in Richtung der Stadt Frankfurt, richtig? Also ja. Du hast ja natürlich auch viele politische Aufgaben, die du noch wahrnehmen musst.
Genau, also aber auch da muss ich sagen, wir haben auch immer mal wieder Diskussionen mit der Stadt Frankfurt über bestimmte Dinge, und da unterstützt mich mein operativer Einsatz stark, weil jeder dadurch auch feststellt, naja, der sitzt ja nicht nur am Schreibtisch, sondern der kann von den Einsätzen berichten, der kann uns berichten, wie es wirklich ist, aber tatsächlich verstehe ich meine Funktion, wenn man das in einem Kontext einer Hilfsorganisation vielleicht so nicht sagen würde, aber schon auch als derjenige, der die Leistungen, die der ASB als Hilfsorganisation erbringt, bei der Politik, bei den Behörden positioniert und positionieren muss, um dort dann eben auch entsprechende Mandate oder Aufträge zu bekommen, und das muss man sagen, gelingt uns in Frankfurt ja ganz gut.
Und gleichzeitig dem einen oder anderen verkehrspolitisch auf die Finger zu hauen.
Dazu äußere ich mich jetzt lieber nicht, aber die Verkehrspolitik hat sicherlich in Frankfurt einiges an Optimierungspotenzial, und dazu stehe ich auch im Kontakt mit den entsprechenden Politikern, die, wenn es um das Thema Rettungsdienst gibt, dann auch Gesprächspartner.
Genau, ich springe da auch direkt dazwischen, damit du dich da nicht im Kopf und Kragen redest, aber ich glaube, die veränderte Verkehrsführung an der einen oder anderen Stelle oder die eine oder andere Straße, die gesperrt wird, heißt natürlich auch, dass hier kein Rettungsfahrzeug mehr durchkommen kann, was dazu führt, dass ja, der ein oder andere erst etwas später durch einen Rettungswagenbesuch beglückt werden kann. Das ist einfach eine Folge davon, das muss man eben wissen bei allem, was man ansonsten beklatscht oder registriert. Das sind einfach eben Auswirkungen, die darf man auch nicht vergessen.
Genau. Wie hieß früher so schön, ein Tod muss man sterben, ist eben so.
Ja. Das hast du ja schön gesagt. Das ist
ein Schlusswort. Ja?
Wir versuchen zumindest die Dinge dann positiv zu beeinflussen. Ob das an jeder Stelle gelingt, das ist sicherlich fraglich. Aber ich glaube, es ist unsere Pflicht, wenn wir feststellen, Rahmenbedingungen verändern sich nicht zum Positiven, darauf hinzuweisen, auch wenn das mal wehtut. Ich glaube, und ich sehe mich da als Freund der Stadt, ne? Und ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, ich bin auch nicht besonders bibelfest, aber irgendwo gibt es da eine Stelle, da steht, dass die Wunden eines Freundes schmerzhaft, aber lehrreich sind, die Küsse eines Feindes trügerisch. Und insofern ist vielleicht das ein oder andere, wo wir den Finger in die Wunde legen, dann auch mal schmerzhaft, aber es ist freundschaftlich gemeint.
Ja, ich sag mal, wenn dann ordentlicher Dialog mit der Stadt ja auch stattfindet und dann Dinge auch Berücksichtigung finden, dann ist es ja auch positiv. Weil es gibt ja verschiedene Standpunkte.
Thomas, vielen lieben Dank fürs
Danke
Kommen.
Danke euch.
Und für das.
Eigentlich wollte ich noch ein paar lustige Anekdoten aus dem Rettungsdienst hören. Aber
nein, das machen wir, off-Radio.
Dann machen wir aus, okay.
Ja. Nee, prima. Ist schön, dass du, sag mal, unseren Hörern auch mal so ein bisschen einen Einblick in eine Welt gibst, mit der viele vielleicht, oder Gott sei Dank, nichts zu tun haben oder noch keine Berührungspunkte hatten. Aber nichtsdestotrotz ist es ja sehr interessant und relevant für jeden Einzelnen von uns und kann auch relevant werden für jeden Einzelnen von uns.
Ja, und wenn auch dem einen oder anderen so der Sinn, wie du gesagt hast, im Alltäglichen abhanden kommt, von außen sieht man den sehr deutlich. Also ich habe da immer größten Respekt vor denen, die sich eben für diesen Berufsweg entscheiden, die eben jeden Tag was Sinnvolles machen. Und den Menschen, die in Not geraten sind oder gesundheitliche Probleme haben, das ist extrem wichtig. Und den meisten fällt es immer erst auf, ja, wie du sagst, wenn sie selbst eben dran sind, wenn sie selbst mal die Hilfe benötigen. Mhm. Aber ich glaube, dass also mir geht es so, jedes Mal, wenn ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht durch die Gegend fährt, denke ich auch immer, da ist ja, ein armer Mensch, der gerade Hilfe benötigt, ja, und dem es gerade nicht so gut geht. Oder so, wenn in der Nachbarschaft einer steht, dann macht man sich natürlich immer Sorgen. Aber schön, dass es die gibt, die da drin sitzen und sich um die Leute kümmern.
Danke.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich danke auch.